Hallo und herzlich willkommen zu der 6. Folge von Heiter bis Hypochondrisch, dem Podcast aus dem Marienhospital. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Und hallo zusammen.
Hi.
Ein zögerliches Hi. Wir sind heute tatsächlich live im Milaneo. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir wahrscheinlich schon nicht mehr da. Aber wir hoffen trotzdem, dass der eine oder andere uns jetzt noch besuchen kommt.
Genau. Wir haben einen Pop-Up-Score. Store heißt es, nicht Score. Mit einem Ergebnis nichts zu tun. Genau. Im Pop-Up-Store im Milaneo. Genau, hier machen die
Fotos.
Kolleginnen lauter Fotos. Sie können beruhigt sein, wir haben natürlich, wir machen das nicht oberkörperfrei, sondern sind schön gesittet angezogen, so wie sich das natürlich gehört. Und gegenüber habe ich schon entdeckt Eddie's World, endgeil, da werde ich nachher wahrscheinlich nochmal einen Abstecher machen ins Kinderparadies.
Der kleine Stefan möchte aus dem Bällebad abgeholt werden.
Genau, das bei genereller Betrachtung ist so eine Aussage, ich gehe nochmal ins Bällebad zu den Kindern, vielleicht auch ein bisschen grenzwertig, aber eher um mich dort selber zu vergnügen, um in den Bällen zu spielen, damit wird es aber auch irgendwie nicht so richtig viel besser.
Von Pop-Up-Store über Bälle direkt hinein in unser Thema heute.
Genau, wir reden heute über zur 6. Folge über sexuell übertragbare Erkrankungen. Ja. Dafür gibt's auch 5 Euro in die schlechte Sprüche.
Ins Phrasenschwein.
Genau. Genau, die schönste Nebensache der Welt, die manchmal auch eventuell ein bisschen unschöne Konsequenzen hat.
Warum dieses Thema? Warum, man liest ja immer, also wenn ich durch die Stadt laufe, gibt's immer irgendwo so Plakate von dem Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung, was jetzt glaube ich nicht mehr so heißt, aber juckt's im Schritt, mach's mit, nie ohne, solche Geschichten.
Chlamydien sind keine Blumen, fand ich auch stark.
Das finde ich auch schön, genau. Der Fall war ja, gut. Also den habe ich jetzt noch nicht gelesen gehabt, aber ich glaube insgesamt ein wichtiges Thema und davon ausgehen, dass die Hörerschaft etwas jünger ist als wir beide, ist das auch durchaus ein Thema, das im Alltag seine Relevanz hat. Und ich glaube ganz viel, Stefan, du korrigierst mich, sind auch Märchen, Mythen, die sich darum ranken, oder eine gewisse Unaufgeklärtheit. Insofern wollen wir damit jetzt vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Und dann deswegen meine erste Frage an dich, weil du bist der Experte auf dem Gebiet, was nicht mit eigener Erfahrung zu tun hat, sondern als Infektiologe musst du dich natürlich auch mit sexuell übertragbaren Erkrankungen beschäftigen. Ein Mythos, alle haben Angst vor HIV. Das ist in allen Köpfen drin. Aber ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel häufigere sexuell übertragbare Erkrankungen, die vielleicht nicht ganz so schlimm sind hinten raus, aber durchaus auch ihre Implikationen im späteren Leben haben können.
Genau, also das in Anführungszeichen das Problem ist, dass eben die Leute eben meiner Meinung nach viel zu wenig Angst vor HIV haben, weil wir halt in den letzten Jahren seit der Entdeckung, also letzten Jahrzehnten besser gesagt, halt gegen HIV sehr, sehr viel geforscht haben, sehr viel gemacht haben, sehr viele medikamentöse Therapieoptionen inzwischen haben und HIV letztendlich noch nicht heilbar ist, aber eine letztendlich chronische Infektionserkrankung, die mit regelmäßiger Tabletteneinnahme es ermöglicht, dass man quasi eine nahezu gleiche oder nicht eingeschränkte Lebenserwartung wie ein gesunder Mensch hat.
Ja, wo du die Medikamenteneinnahme ansprichst, hat sich ja viel, viel getan. Es wird ja auch immer wieder in der Presse kolportiert, die Impfung gegen HIV sei nicht mehr weit. Was ist da dran?
Also die Kollegen forschen dran. Es ist jetzt noch nichts spruchreif, weil das Problem an HIV ist, das ist halt relativ schnell mutiert, gerade die Oberflächenstrukturen. Und deshalb halt eine Impfung noch nicht so gut funktioniert, ja. Ich bin da jetzt nicht so ganz tief in die Materie eingestiegen, oder in der Materie drin. Wie gesagt, eine Impfung vielleicht in 10 Jahren möglich. Aktuell gibt es noch nichts und dennoch hat sich auf dem Präventionssektor, sage ich mal, relativ viel getan. Also es ist jetzt zum Beispiel ein neues Medikament von, ich meine, Amerikanern entwickelt worden. Das heißt, Lenacapavir. Und das kommt wahrscheinlich 2027 auf den Markt. Und das Gute ist, dass quasi das alle 6 Monate nur einmal subkutan injiziert werden muss. Und man also mit einer zweimaligen damit Injektion pro Jahr einfach einen suffizienten Schutz vor Ansteckung hat. Ja, und der Anbieter will das auch für $40 auf den Markt bringen. Das heißt, wir haben also erstens Glaube in die Pharmaindustrie zum Teil wiederhergestellt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, weil man muss nicht irgendwie Medikamente täglich einnehmen, wenn man jetzt eine Präexpositionsprophylaxe macht, oder sondern man lässt sich einfach zweimal pro Jahr quasi in Anführungszeichen eine Spritze geben und ist dann, wie gesagt, hat eine suffiziente Schutzwirkung. Wenn wir überlegen, Influenza müssen wir auch einmal im Jahr impfen. So.
Was auch keiner tut, aber, oder die wenigsten tun, genau. Aber es wäre durchaus zu empfehlen. Aber da sagst du ja was ganz Interessantes. Es ist, aber man muss die Spritze dann schon nehmen, auch wahrscheinlich einmal im halben Jahr, damit man ausreichenden Schutz hat. Und bevor jetzt alle loslaufen und sagen, ja super, jetzt kann ich mich wieder durch die Betten vögeln, mir passiert ja nichts. Das Problem bei HIV ist damit ja nicht behoben. Ich merke es ja am Anfang nicht, dass ich mich infiziert habe.
Genau, also das Problem ist, also wir können ja mal ein bisschen systematisch rangehen. Das ist ja in der Medizin prinzipiell mal kein ganz schlechtes Problem. Also einmal, was ich ganz interessant fand. Das
machen wir normalerweise nicht, aber.
Genau. Ich habe Husten.
Wir tun jetzt mal so. Ja,
wir holen den Thorax-Chirurgen.
Schönen Gruß, Herr Schief.
Genau, liebe Grüße gehen raus. Also es ist eigentlich ganz interessant, und zwar 1985 wurde eben im MMR oder MMVR, das ist ja dieser Mortality and Morbidity Weekly Report von der CDC, den ja die Trump-Regierung gerade ganz ordentlich bombardiert über die CDC, aber das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit von solchen Institutionen, wurde publiziert, dass eben in einem Patientenkollektiv in San Francisco, und das waren eben sehr junge homosexuelle Männer, eben auf einmal Erkrankungen aufgetaucht sind, die eigentlich so bei diesen Leuten nicht auftauchen sollten, ja, weil das Erkrankungen waren, die halt eigentlich nur schwer immunsupprimierte Patienten bekommen, also Tumorpatienten oder Patienten, die eben schwer immunsupprimierende Medikamente bekommen.
Also wie bei Organtransplantierten, so um sich das mal so vorzustellen, vielleicht hat jemanden in der Bekanntschaft, der organtransplantiert ist, der sein Leben lang Medikamente nehmen muss. Oder solche Erkrankungen waren genau. Das, die sonst
auftauchen. Ja, also in namentlich eben eine bestimmte Pilzlungenentzündung und ein bösartiger Hauttumor, den man sonst eben nicht sieht. Und die Kollegen sind dann eben mit der Zeit draufgekommen, dass dort eben das Immunsystem völlig da niederliegt, und haben dann eben rausgekriegt, dass das eben an einer Viruserkrankung liegt. Daher dann auch der Name, wurde initial anders bezeichnet, und zwar HTLV. Das ist Humanes T-Lymphozytäres Virus, wurde dann aber in HIV umbenannt, also Humanes Immundefizienzvirus, das dann eben in dem damals Endstrecke genannten Krankheitsbild AIDS, also Acquired Immunodeficiency Syndrome, geendet hat. Und es war furchtbar, weil die, wenn man auch mit Kollegen spricht, die halt eben die Anfangszeit mitgemacht haben, die berichten, dass wirklich die Leute, wie gesagt, sehr junge Menschen, die man sonst eigentlich nicht in der Klinik erwarten würde, eben schwerst krank waren, und weil wir therapeutisch nichts machen konnten, eben furchtbar wirklich, also eingegangen sind. Das muss ganz schrecklich gewesen sein. Und man hat dann eben innerhalb von 10, 15 Jahren zumindest mal Therapien entwickelt, die Krankheit aufgehalten haben, und dann eben weiter geforscht, und Anfang der 2000er gab es dann mit den Integrase-Inhibitoren ein neues Medikament, wo es dann nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht hat. Also HIV-Therapie muss man sich früher vorstellen, das war quasi eine Mahlzeit, also dass man irgendwie 20 Tabletten mit schwersten, teilweise wirklich entstellenden und stigmatisierenden Nebenwirkungen, wie so Fettumverteilungsstörungen, also das ist, wenn man es in Anführungszeichen weiß, dann erkennt man das noch. Also das war wirklich ganz, ganz fürchterlich. Und inzwischen sind wir bei letztendlich einer Tablette mit 3 Wirkstoffen, die man einfach regelmäßig einnehmen kann. Und man hat dann, wenn man das regelmäßig macht und auch gewissenhaft macht, eine bessere Lebenserwartung als ein Mensch mit Diabetes zum Beispiel.
Ja, das darf man eben nicht vergessen. Aber es ist halt immer noch so, man ist erkrankt. Man muss regelmäßig seine Tabletten nehmen. Und wenn man bedenkt, wie schwierig das für viele Patienten ist, ihre Tabletten für den Bluthochdruck oder für den Diabetes regelmäßig einzunehmen, dann darf man nicht vergessen, dass es eben eine Erkrankung ist, die ich behandeln muss, die aber nicht heilbar ist, oder? So verstehe ich das.
Also genau. wenn ich die Tabletten absetze, dann sagt das Virus, alles klar, dann vermehre ich mich jetzt wieder. Ja, also das ist dann sofort wieder da. Ja.
Und eben, du sprichst ja ganz gut an, ich bin ja leider schon im Alter, wo ich so die Anfangszeiten tatsächlich auch in der Klinik mitgebracht habe, wo es tatsächlich für die Patienten dann schon schlimm war, wenn sie die Diagnose HIV bekamen. Heutzutage hat man fast den Eindruck, dass das so sein Schrecken ein bisschen verloren hat, weil die Menschen denken, oh, man kann das ja mittlerweile gut therapieren, aber sie vergessen halt, dass es bisher eben nicht heilbar ist.
Genau, also ohne Therapie ist die Infektion tödlich. Also wenn man nichts macht, wird man definitiv an irgendeiner Folge von diesem quasi erworbenen Immundefizienzsyndrom sterben. Das ist einfach so sicher wie das Amen in der Kirche. Aufgrund, also in den Risikopopulationen, also es gibt halt immer noch Risikopopulationen, wo HIV eben, sag ich mal, häufiger vorkommt. Das ist halt eben letztendlich bei Sexarbeitern oder IV-Drogenabhängigen oder letztendlich auch Homosexuellen oder Transgender-Menschen, weil das halt einfach das Kollektiv ist, wo das halt leider noch kursiert. Das ist halt so. Aber dort ist es eigentlich relativ stabil. Die Population, wo es im Moment, da gibt es jetzt neue Daten aus Großbritannien, ansteigt, sind heterosexuelle junge Frauen. Weil jetzt die heutige Generation irgendwie der Meinung ist so, es ist ja alles nicht mehr ganz so gefährlich und wir machen lieber unten ohne, weil gefühlsechter und zur Not nehme ich dann eine PEP, aber das ist halt ja schon ein bisschen russisch Roulette, also ich finde das schon relativ gefährlich, also HIV ist zwar behandelbar, aber es ist immer noch eine Erkrankung, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt haben will.
Ja, ja, und genau, und um darauf nochmal zurückzukommen, also bis ich weiß tatsächlich, dass ich HIV habe, nicht jeder läuft direkt nach dem Geschlechtsverkehr am nächsten Tag zum Arzt und lässt sich testen, beziehungsweise gibt es ja dann auch einen testblinden Bereich, also ich sehe es ja nicht direkt im ersten Test nach Exposition, kann ich halt im Zweifel, je nachdem wie sexuell ich aktiv bin, kann ich ja noch weitere Menschen damit anstecken, die es im Zweifel auch nicht wissen, oder?
Genau. Ja. Wenn man jetzt, also gerade wir wollen ja auch eine gewisse Awareness schaffen, also eine HIV-Erkrankung läuft halt sozusagen über den, also im natürlichen Verlauf dauert das so 8 bis 10 Jahre, ja, das heißt von Ansteckung bis quasi Endstufe. Die Einteilung läuft, heißt inzwischen Stadium C3, ja, das ist, also wir teilen ein nach Zahl der Abwehrzellen, und nach, letztendlich Erkrankungen, die eben im Rahmen dieser Immundefizienz auftreten, und dann gibt's da quasi von A1, das ist so das Mildeste, zu C3 ist quasi das Schlimmste. Und C3 ist das, was man früher eben als AIDS bezeichnet hat. Das dauert, wie gesagt, so 8 bis 10 Jahre, obwohl es da eine De Novo-Mutation wahrscheinlich 95, 96 in den Niederlanden gab, die sich ultraschnell repliziert. Also da dauert die letztendlich, bis man dort das Vollbild hat, dauert nicht 10 Jahre, sondern eher nur 5.
Ich hätte jetzt einen ganz blöden Witz zu den Holländern, aber den lasse ich jetzt einfach mal stecken. Ich als Niederrheiner bin da natürlich prädestiniert dafür. Oder wie andere Menschen sagen, ich komme ja aus Ostholland. Genau, aber du sprachst eben von PrEP oder PEP, also Präexpositionsprophylaxe, also wenn ich erwarte, mich anstecken zu können, beziehungsweise Postexpositionsprophylaxe, wenn ich den Verdacht habe, mich angesteckt zu haben. Wie komme ich da dran?
Also das wird in Risikopopulationen wird die PrEP von der Kasse bezahlt. Ja, das heißt, Risikopopulationen sind eben Männer, die Sex mit Männern haben, mit häufig wechselnden Partnern, Transpersonen mit einem gewissen sexuellen Risikoverhalten, so ist es halt definiert, und eben Sexarbeiter, und die können quasi auf Kosten der Krankenkasse, was sehr gut ist, eben eine sogenannte PrEP eben einnehmen, und das entspricht letztendlich einfach einer Therapie, ja, wenn ich die einnehme, dann habe ich quasi als Mann einen Schutz ab Tag 2 rektal, also in der Kolon Schleimhaut, und bei den Frauen habe ich suffiziente Spiegel nach 7 Tagen. Und das nehme ich dann einfach ein, und dann kann mir quasi eigentlich relativ wenig passieren. Ja. Das Problem ist halt...
Das heißt aber, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das heißt ja auch, dass ich sie als Frau jetzt 7 Tage vor erwartetem Risiko Geschlechtsverkehr einnehmen müsste, damit ich einen adäquaten Schutz habe, oder verstehe ich das falsch?
Nee, genau so. Und das ist halt, also in der Regel nimmt man halt die PrEP, also ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele verschiedene Dating-Apps, also was weiß ich, Bumble, Tinder, sonst was, die gibt's
auch. Also vorsichtig, wenn euch jemand zurückschreibt, ich kann erst in 7 Tagen.
Ja.
Nee, dann aber mal hellhörig.
Aber also auch so, also es gibt ja auch für wie gesagt homosexuelle Menschen solche Sachen, also Gay Romeo, Grindr und wie die alle heißen, und das ist teilweise schon ein bisschen, also ich finde es teilweise echt ein bisschen abenteuerlich. Aber wo halt drin steht so HIV positiv, ja nein, Chemsex, ja nein, PrEP, ja nein, PEP, ja nein. Also man kann da quasi so sein komplettes
nach Sexualleben unterbreiten.
Genau, ja, nach seinen Bedürfnissen quasi sich dort alles ausgeben. Und teilweise muss man, also was ich so ein bisschen so generell, wir haben mal, oder wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat und mit Kollegen spricht, die eben das hauptberuflich machen, also in irgendwelchen Schwerpunktpraxen, so Berlin, Hamburg oder sowas, da kommen teilweise schon ganz abenteuerliche Geschichten zusammen. So wie oft da die Geschlechtspartner wechseln etc. Das ist erstaunlich, wie ich finde. Also wenn man mehr Sexualpartner im Jahr hat als Tage, finde ich das schon eine, das ist dann Hochleistung. Ja. Also Respekt dafür. Nur das kann man ja alles machen, und man sollte halt trotzdem auf gewisse Schutzmaßnahmen halt achten. Das finde ich, kann man schon irgendwie, weiß ich nicht, erwarten. Ne? Meiner persönlichen Meinung nach.
Eigentlich ja immer noch das gute alte Kondom wäre ja schon eine Variante.
Genau.
Oder? Das schützt doch zum relativ hohen Prozentsatz.
Zu 99,x%. Also sehr, sehr gut. Enthaltsamkeit natürlich 100, aber das ist ja langweilig.
Wir wollen euch nicht den Spaß verderben. Wir wollen nur das Thema ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholen. Genau.
Vor allem das Hauptproblem ist ja, also die PrEP schützt mich ja nur vor HIV. So, alles andere, also Syphilis, Go, also Gonorrhoe, Trichomonaden, Herpes, Hepatitis etc., davor habe ich keinen Schutz. Ja, und es gibt so jetzt Studien, wo man sagt, so Doxyprep, also Doxycyclin ist ein Antibiotikum, das eben gegen einen Teil dieser Erreger ganz gut wirkt, wo das mal propagiert wurde, dass quasi Frauen das doch eben einnehmen, also die Doxyprep, und da gab es jetzt auch im New England eine Studie, die halt gezeigt hat, es bringt halt nicht so richtig viel. Ja.
Problem ist doch auch, also ich bin ja etwas älter, aber es ist ja auch das Problem, dass es, glaube ich, ja selten vorkommt, dass man sich darauf vorbereitet. Also ich behaupte ja, dass viele Dinge einfach, dass man Kondom vergisst, dass man das nicht nimmt, durchaus ja eben im Eifer des Gefechts beziehungsweise der Leidenschaft passiert. Und dann dran zu denken, ich muss jetzt noch meine dann eben PrEP 3 Tabletten plus ein Antibiotikum einnehmen, fände ich jetzt nicht so wahnsinnig sexy, wenn ich denken müsste, okay, ich muss jetzt noch meine Tabletten nehmen.
Nö, das ist ja dann, also dann bist du ja im Bereich der Postexpositionsprophylaxe, also der PEP. Und auch da, also wenn es mal passiert, also in der Disco kann es ja sein, dass man einen kleinen Getränkeunfall hat, oder leider Gottes gibt es auch ein paar.
Das wiederum kennen wir.
Ja. Nur weil ich mich nicht erinnern kann, heißt es nicht, dass ich nicht dabei war.
Bei allen anderen Themen sprechen wir nur vom Hörensagen, und von dem Angelesenen bei den Getränkeunfällen können wir mitreden.
Da können wir auf jeden Fall mitreden. Also es gibt ja auch ein paar böse Menschen, die halt irgendwelchen Leuten irgendwas ins Getränk kippen etc. Das ist ja auch ein reelles Problem. Und wenn da halt mal irgendwie, wie gesagt, jetzt gerade auch im Bereich von irgendwelchen Vergewaltigungen oder sowas, man weiß halt nicht, was für Erkrankungen dieser Mensch hatte, ja, oder dieses Arschloch, wenn man das hier so sagen darf. Und dann gibt's halt eben diese Postexpositionsprophylaxe. Wichtig ist da, dass man es halt so schnell wie möglich machen sollte, weil je mehr Zeit das jetzt spezifisch HIV hat, also das HI-Virus, desto schlechter ist es. Das heißt, die Postexpositionsprophylaxe sollte ich halt innerhalb von 24 bis maximal 48 Stunden einnehmen, weil sonst bringt die nichts mehr. Das heißt, also wenn mir irgendwie mal ein Unfall passiert, wie gesagt, im Idealfall vielleicht einen zu viel getrunken und irgendwie der süße Typ, der die Tanzfläche gerockt hat, oder das hübsche Mädel, und dann hat's halt doch irgendwie mal gefunkt und man dann aufwacht und dann war es doch irgendwie blöd, dann so schnell wie möglich halt sich drum
nicht
kümmern.
Nicht nur wegen des Aussehens des Partners schämt, sondern denkt, ups.
Ja, wenn man ein kleines Hupsi produziert hat. Nee, genau, also dann wie gesagt, so schnell wie möglich. Und also die Notaufnahmen, die wissen das auch. Also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie schief angeschaut wird oder sowas, sondern das passiert halt mal. Das ist jetzt auch nichts, was man ganz selten sieht. Wichtig ist halt, dass man es halt nicht irgendwie aussitzt, sondern dass man halt wirklich sich halt drum kümmert. Das muss man einfach sagen, ja? Dass man da halt dann eben danach guckt. Und dann kann man eine PEP einnehmen. Das ist letztendlich einmal eben eine Therapie. Truvada Tivicay heißen die Wirkstoffe, die man in der Regel einnimmt. Die nimmt man für 4 Wochen.
Okay, aber muss sie dann schon die Zeit übernehmen?
Ja.
Jetzt für Leute, die jetzt sozusagen sich nicht in die Notaufnahme, nicht zum Arzt gehen wollen, frei verkäuflich sind diese Medikamente ja nicht.
Nein. Man kann aber auch, also das Gesundheitsamt, gerade also hier in Stuttgart auch, bietet das eben an, dass man sich quasi eben anonym testen lassen kann und dann können die auch theoretisch anonym an Orte letztendlich vermitteln, also AIDS-Hilfe etc. Das kriegt man, da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Also wie gesagt, Jane Doe oder Lieschen Müller oder was auch immer, also das, daran soll es nicht scheitern. Ja, also das ist kein Problem. Und ja, Gott.
Das finde ich vor allen Dingen eine wichtige Information. Das ist ja ein schambehaftetes Thema. Man wacht auf und denkt sich, oh Gott, was ist mir passiert, beziehungsweise was habe ich gemacht? Bis man dazu kommt, mit jemandem drüber zu sprechen und dann diesen Schritt zu machen, vergehen ja vielleicht schon tatsächlich mehr als 48 Stunden. Das sollte man eben nicht verstreichen lassen, sondern eher sagen, okay, jetzt suche ich mir Hilfe, professionelle Hilfe. Und das geht eben auch anonymisiert. Ich muss nicht mein gesamtes Leben offenlegen und es steht auch nirgendwo. Also es wird niemand deswegen nicht verbeamtet oder solche Geschichten, vor denen man vielleicht Angst haben muss.
Genau, also wie gesagt, wir sind da ganz, ganz leidenschaftslos, sagen, ja gut, also wenn man uns einfach sagt, ja, ich hatte da einen sexuellen Risikokontakt und bin mir jetzt unsicher, dann wird das einfach relativ unspektakulär quasi abgewickelt. Das heißt, entweder wird man in der Schwerpunktpraxis verwiesen, oder es gibt dann ein Rezept für die Therapie mit Anlaufstellen und das ist letztendlich, also wie gesagt, relativ unspektakulär. Also da muss man, das ist, also ja.
Aber jetzt sprachst du ja eben an, eben HIV, würde ich mal sagen, ist den meisten, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören, ein Begriff. Was, glaube ich, eben viel seltener auf den Schirm kommt, ist zum Beispiel eine Hepatitis-Infektion.
Genau.
Um was dreht es sich da? Gegen Hepatitis A und B kann ich mich ja impfen lassen.
Genau. Die häufigste übertragbare, also Hepatitis ist, für, weiß nicht, gibt ja auch medizinische Laien, die zuhören, ist eine virale Entzündung der Leber, die eben durch Hepatitis-Viren übertragen wird oder ausgelöst wird. Und wie du schon gesagt hast, also es gibt verschiedene Typen. Das ist eben die A, B, C und E. Und die D gibt es nur in Kombination mit B. Das ist so einmal verwirrend, die hauptsächlich über sexuell übertragene Erkrankung ist eigentlich die B. Manchmal auch die A, je nachdem, wie gesagt, wieder Risikokollektiv, aber eigentlich die B. Und das Problem ist, dass die Hepatitis B zum jetzigen Zeitpunkt nicht heilbar ist. Also die A verläuft meistens so, dass der Körper damit alleine zurechtkommt. Das ist die man quasi aus dem Urlaub mitbringt, nach irgendwie dem Genuss von meistens irgendwie Seafood, also irgendwelchen Fischen, Muscheln vor allem, weil die quasi das Wasser filtern und dann eine Virusanreicherung machen und die nicht gescheit gegart sind. B, wie gesagt, sexuell. C ist teilweise sexuell, aber eigentlich eher IV-Drug-Use oder Needle-Sharing.
Also in erster Linie Blutkontakt.
Genau, also Blutkontakt mit Blut. Und die E, das ist auch eine nahrungsmittelassoziierte, die ich über beispielsweise so Räucherwaren, also vor allem Schwein oder Wildschwein kriege.
Für alle, die jetzt demnächst nach Italien in Urlaub fahren, nein, ihr dürft weiter die Wildschweinwurst und das Seafood essen, aber natürlich gibt es ein gewisses Risiko.
Genau, es macht aber auch der Infektiologe, weil lecker.
Ja.
Ja. Und auch für den bayerischen Food-Influencer Söder, ja,
genau. Pro Wurst. Ja. Genau, pro Wurst, Wildschweinwurst, super, lecker, hervorragend.
Ja. Genau, also das Problem an der B ist, wie gesagt, die kann halt chronifizieren und das ist im Erwachsenenalter nicht ganz so häufig, aber es kann halt trotzdem passieren. Und wenn ich mich jetzt mit einer Hepatitis B anstecke, dann werden eben die Leberzellen infiziert, das Immunsystem reagiert drauf. Und das Problem ist, dass eben die ganze Zeit das Immunsystem die Leberzellen angreift und nach 20, 30 Jahren habe ich halt eine Vernarbung der Leber. Das ist besser bekannt unter dem Namen Leberzirrhose. Im Erwachsenenalter, wie gesagt, ist diese Chronifizierung eher selten, ja. Im Kindesalter aber ganz häufig. Das heißt, wenn jetzt ich irgendwie mir beim Schäferstündchen eine Hepatitis B eingefangen habe, davon nichts
und
weiß.
Und ein Kind.
Und danach ein Kind kriege, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eben diese Hep B kriegt, relativ hoch und dann mit 30 eben eine neue Leber braucht. Weil die dann eben alle mit 30 oder 40 eben in den Ambulanzen aufschlagen, weil die Leber eben aussteigt und weil das eben eine chronische Hep B ist. Und wir werden ja immer älter und das ist dann eine Frage der Statistik. Irgendwann ist die Zellreparatur halt auch nicht mehr so tippitoppi. Das heißt, wir kriegen dann irgendwann ab einem gewissen Alter steigt das Risiko für eine Tumorerkrankung. Und wenn wir dann eben eine tumorgerichtete Therapie brauchen, also Chemotherapie oder ähnliches, dann müssen wir auch die, wenn wir uns mit Hepatitis B angesteckt haben, der Körper damit eigentlich ganz gut zurechtkommt, trotzdem behandeln, weil sich die Hepatitis B das Erbgut quasi in den Zellkern versteckt und da eben nie weggeht. Und sobald wir das Immunsystem runterfahren, sagt der, wir legen los. Und das kann, wenn man es eben nicht erkennt, bei Tumorpatienten zu einem fulminanten Leberversagen führen, woran man auch sterben kann. Deswegen muss man vor einer Chemotherapie auch immer screenen, ob da irgendwie eine Infektion mal stattgefunden hat oder nicht.
Das ist eben auch ganz wichtig momentan für die ganzen neuen zellgerichteten Therapien, gar nicht so sehr auch nur bei Tumorerkrankungen, aber eben auch bei Erkrankungen aus dem immunologischen Formenkreis, Rheumatologie, Arthritis oder Lupus erythematodes, wo wir jetzt mittlerweile auch Antikörper- und zellgerichtete Therapien machen, wo es auch eben zu einer Reaktivierung der Hepatitis B kommen kann. Aber gegen Hepatitis B kann ich mich impfen lassen, ja. Aber wo ist die Einschränkung? Jetzt sage ich, okay, ich lasse mich impfen. Ist keine offizielle Impfung, Empfehlung.
Nee, das ist also nur für Risikokollektive. Also wenn man halt, wie gesagt, halt sehr häufig wechselnde Sexualpartner hat oder wenn man im Gesundheitswesen arbeitet etc. Aber als in Anführungszeichen normal lebender Mensch gibt's keine klare Empfehlung. Ja. Weil es, wie gesagt, halt im Erwachsenenalter die Wahrscheinlichkeit ist, die Aushalt halt relativ hoch ist. Ja. Aber das ist, also ich denke, das ist gut investiertes Geld, auch wenn man es selber zahlen müsste. Man kann
sich impfen lassen und es auch selber zahlen. Also auch wenn man.
Genau. Genau. Ja, also das kostet dann halt einmal, also wenn man es sich leisten kann, klar, das kostet einmal Geld. Aber lieber haben als brauchen. Und es ist halt eine impfpräventible Erkrankung.
Und dann hat man ja eben noch die Hepatitis C angesprochen. Beim Blutkontakt ist es nicht auch so für mich als Laien, sage ich mal, dass es beim Analverkehr durch die Mikrotraumata häufiger zum Blutkontakt zwischen Geschlechtspartnern kommt? Oder ist das ein Ammenmärchen?
Nee, das gibt's schon. Vor allem das Problem ist, erstmal die Hepatitis C, da ist das Problem, dass die eben im Erwachsenenalter sehr wohl häufig chronifiziert. Das heißt, wenn ich mich damit mal angesteckt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben dann eine chronische Infektion habe, die mir nach 20, 30 Jahren die Leber kaputt macht, relativ hoch, ehrlicherweise. Das Schöne ist, dafür gab es auch, meine ich, den Nobelpreis vor ein paar Jahren, wir können das inzwischen heilen. Also wir haben eine Therapie, die Hepatitis C komplett heilt, aber halt nicht vor einer Neuinfektion schützt. Ja, das ist das eine. Das andere Problem bei den sexuell übertragbaren Erkrankungen, das haben wir auch bei HIV, dass eben eine STI, also sexually transmitted infection oder disease, also STI, STD, dass die meistens nicht alleine kommen und die Übertragungswahrscheinlichkeit, wenn ich irgendwelche Ulzerationen oder also so Geschwüre oder Schleimhautverletzungen durch diese Erkrankung im Genital- oder Analbereich habe, dass dann quasi die Schleimhautbarriere gestört ist, die Immunabwehr nicht gut arbeiten kann und das Infektionsrisiko für alle anderen Erkrankungen steigt. Ja, also unter anderem auch für HIV. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie, also die Kassierer haben das, glaube ich, mal Blumenkohl am Pillermann genannt. Also eine Proletenband aus meiner Jugend. Also wenn ich sowas habe, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelchen anderen Käse halt kriege, halt auch noch relativ hoch.
Ja. Aber eben, da auch da schützen Kondome. Also ich frage mal, klar, man kann sagen, okay, das Gefühl ist ein anderes, aber es schützt zum großen Prozentsatz, ohne dass ich in irgendeiner Weise irgendwelche chemischen Dinge zu mir nehmen muss. Aber also wenn man uns so zuhört, dann könnte man ja meinen, man sollte das am besten bleiben lassen, tun dieses enthaltsamen Leben. Was schätzt du ein, selbst in diesen Gruppen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, wo liegen wir da prozentual? Hast du da eine Idee?
Was heißt prozentual?
Also, ja, also wie hoch wäre das Risiko eben, wenn wir eine Gruppe nehmen, wie zum Beispiel Männer, die sexuell mit Männern verkehren, wie hoch ist das Risiko, sich tatsächlich mit HIV-Hepatitis anzustecken? Gibt es da Daten zu?
Also es gibt Daten zum Ansteckungsrisiko, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also ich muss gerade nebenher so ein bisschen mogeln, weil ich immer das alles rausgeschrieben.
Genau. Ja. Aber immerhin haben wir es noch papiergebunden. Und das sagt uns nicht die KI. Ja?
Das Ansteckungsrisiko, also man muss halt zum einen unterscheiden, hat der Sexualpartner quasi eine bekannte HIV-Erkrankung, ist unter Therapie oder ist es völlig unbekannt. Aber so ganz pauschal kann man mal sagen, also wo man sich zum Beispiel nicht anstecken kann, ist beim Küssen. Dann beim Oralverkehr sind Einzelfälle beschrieben. Beim vaginalen Verkehr ist das Ansteckungsrisiko für den Rezipienten, also die Frau, 0,08%, für den Mann dann 0,04% und beim Analverkehr, beim Empfänger 1,3% und beim quasi Einführenden 0,1%. Ja. Das ist eben das, diese 1,3%, das erklärt sich wahrscheinlich durch die Schleimhautläsionen. Aber so generell ist das Risiko relativ überschaubar. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, so klar, dann so... Das ist ja eh so, wenn ich die prozentual mit 100 Frauen schlafe ich eh nicht, deswegen, ja.
Es sei ihm aber gegönnt.
Ja, genau. Oder so, bis ich 100 habe, dann nehme ich es halt bei der letzten oder ab 99, so funktioniert das Spiel leider nicht. Genau.
Schade eigentlich.
Ja, manchmal ist Medizin kompliziert, ja.
Aber das ist ja auch ein bisschen gemein. Das heißt eigentlich, als männliches Wesen, der sozusagen eindringt mit seinem Glied, habe ich generell eigentlich das geringere Risiko als derjenige, der im Zweifel unten liegt, sagen wir es mal so.
Ja, das liegt daran, dass wir halt einfach eine kleinere Schleimhaut haben. Ja, das ist das eine. Genau. Andererseits ist halt das Problem zusätzlich, dass als Präventionsmaßnahme zum Beispiel auch die Zirkumzision, also die Beschneidung, funktioniert, weil wenn ich jetzt einen HIV-positiven Menschen habe, ganz viele wohl HIV-tragende Zellen in der Vorhaut sind. So klar, da ist halt Kontakt zu außen. Das heißt, da will der Körper halt gucken, dass da nichts reinkommt. Und wenn ich dann halt eben die Empfangende bin, habe ich halt aufgrund dessen, dass da unten halt noch eine quasi eher hohe Viruslast ist, halt eher nochmal ein Nachteil.
Das hieße aber, eine Beschneidung wäre eine Infektionsprophylaxe?
Ja.
Definitiv. Also es hat nicht nur religiöse Gründe, sondern auch aus infektiologischer Sicht wäre das eigentlich sinnvoll.
Ja, kann man machen. Ja.
Spannend. Muss sich jetzt jeder Vater, jede Mutter, die einen Jungen geboren hat, natürlich überlegen, ob man es machen lässt.
Genau.
Mit 40 lässt man es wahrscheinlich eher nicht mehr machen.
Um Helen in Strumpfhosen zu zitieren, ich nehme zwei. Ich hätte gern zwei Entscheidungen.
Genau, das sind jetzt sozusagen die schlimmen Erkrankungen, beziehungsweise das, wo natürlich auch eine Implikation fürs weitere Leben draus erwächst. Sprich, ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen oder muss eine Hepatitis C oder B-Therapie nehmen. Wie ist denn mit den anderen kleinen Viechern, die da unten so rumschwören? Du sprachst eben Trichomonaden, Chlamydien an, Pilzerkrankungen.
Also das Problem ist, die haben die Menschen nicht auf dem Schirm, weil es halt nicht so die Großen sind, aber die machen uns der heutigen Zeit eigentlich deutlich mehr Probleme. Weil beispielsweise Gonokokken, also der Tripper, der ist inzwischen einfach so multiresistent, dass wir den fast nicht mehr behandeln können. Ja, und weil die Antibiotika-Resistenzen halt auch in diesem Bereich steigen und das Problem wirklich ist, dass wir mit relativ runtergelassener Hose dastehen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir eben eine multiresistente Gonorrhoe-Erkrankung haben und die Folgen sind halt echt übel. Also das ist dann so gerade bei Frauen eben dann Eiterverhalt von den Eierstöcken mit Operationen, teilweise Sterilität. Also das ist eher so gar nicht lustig. Ja? Und wie gesagt, wir können da halt nicht mehr viel machen.
Wie merke ich eine Gonokokkeninfektion? Das ist eigentlich spannend. Also
bei den Frauen oft leider asymptomatisch. Bei den Männern gibt es das sogenannte Bonjour-Tröpfchen, das heißt, dass einfach Eiter austritt aus dem Penis beim am Morgen quasi beim Wasserlassen, dass dann eben Eiter mit rauskommt und ja.
Aber es tut nicht weh.
Tut nicht weh.
Nee, genau. Das ist, glaube ich, das. Und es wird ja immer gesagt, ja, wenn es juckt im Schritt, dann ist es, aber das muss auch nicht unbedingt sein, dass es einen Juckreiz gibt oder ähnliches.
Nee, also es gibt natürlich in der Medizin nichts, was es nicht gibt. Aber, und wie vorhin schon gesagt.
Deswegen machen wir den Job so gerne.
Ja, eine STI kommt selten alleine. Das heißt, es gibt einfach mehrere Spaßmacher. Aber jucken muss es nicht unbedingt. Also wenn es mal juckt, dann würde ich auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Ja. Aber es kann auch leider ohne Jucken ablaufen.
Aber wo du sagst, zum Arzt gehen, ist ja gut. Zu wem gehe ich denn?
Also es gibt Schwerpunktpraxen für sexuelle Gesundheit. Ja, das ist, wir dürfen ja keine Werbung machen, aber wenn man das mal bei Google eingibt, quasi sexuelle Gesundheit oder HIV-Schwerpunktpraxis Stuttgart, dann kommen so 3-4 Praxen, die das quasi hauptberuflich machen. Die Kollegen kenne ich auch alle, die sind sehr, sehr fähig, sehr bemüht und absolut exzellent. Diskret. Das ist sowieso, das sind ja alle Ärzte. Vielleicht wir zwei nicht.
Aber sonst, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.
Aber das kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist wie vorhin schon gesagt, das ist ein ganz professioneller, ganz leidenschaftsloser Umgang mit, also da wird niemand irgendwie stigmatisiert oder sowas, das ist für die Alltag, da geht's wirklich nur um die bestmögliche Therapie für den Patienten und da braucht man irgendwie keine Angst haben, dass da irgendwie was passiert, also das ist, ja.
Und du sprachst eben auch noch die Syphilis an, also
ja. Louis, bist du es,
genau. Es gibt ja relativ prominente Opfer dieser Erkrankung. Friedrich Nietzsche zum Beispiel.
Ja, ich glaube Mozart auch.
Mozart auch,
ja. Ich meine Mozart.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber so weit muss man es ja auch nicht kommen lassen. Also vielleicht kannst du ganz kurz nochmal was über den Verlauf einer, weil so selten ist die ja auch nicht.
So selten ist die nicht, nee, also wir sehen die ganz oft, also die Anfangs Erscheinungen sind eben, dass man eben quasi auch so Ulzerationen, also so quasi Geschwüre oder so Schleimhautläsionen eben an den Genitalien hat, die Lymphknotenschwellungen auch in der Leiste machen und das heilt dann relativ schnell wieder von alleine ab. Das heißt aber leider nicht, dass die Infektion unter Kontrolle ist, sondern die verteilt sich dann im Körper und das Problem sind dann eben Spätfolgen, die eben sowohl die großen Gefäße, also wie beispielsweise die Hauptschlagader, die Aorta eben angreifen oder das Gehirn oder die Augen und die häufigsten Syphilisfälle, die wir gesehen haben oder die ich gesehen habe, die kamen entweder über die Augenklinik, weil die einfach Sehstörungen gekriegt haben oder über die Neurologie, weil die neurologische Beschwerden gekriegt haben. Und das ist ja auch klar vermeidbar. Das Gute ist an der Syphilis, das kann man mit Penicillin relativ gut behandeln und wir haben eigentlich keine Resistenzen. Also die auslösenden Bakterien sind einfach, die kippen so schnell aus dem Latschen, wenn man die nur mal ein bisschen mit Penicillin bestreuselt. Also das ist sehr gut therapierbar. Nur, ja, also wie gesagt, es gibt, wenn die halt unentdeckt bleibt, dann gibt es halt echt Probleme.
Und da sind dann, wenn ich die so richtig verstehe, so die Lymphknotenschwellung oder eventuell Ulzerationen im Anal, Genital oder auch im oralen Bereich.
Genau, am Anfang ja, später hat man dann also eben so Haarausfall, das ist, dass einem die Haare so ein bisschen ausgehen. Dann so kleine Plaques heißt es, also so ein bisschen so Hornhautveränderungen an den Handinnenflächen und Fußsohlen.
Ihr könnt es nicht sehen, aber der Herr Dr. Horn guckt gerade seine Handflächen an.
Gott sei Dank.
Ich sehe nichts.
Glück aber. Aber die Fußsohlen haben wir nicht untersucht.
Ja. Haarausfall hat er auch.
Ja. Ja. Und genau, und wie gesagt, halt eben dann so Sehstörungen am Gaumen gibt es auch Veränderungen. Wer sich da mal ein bisschen belesen will, es gibt im Internet frei verfügbar das HIV-Buch. Ja, also einfach HIV-Buch googeln. Das ist von eben Infektionsmedizinern ein zusammengestelltes Buch. Da kann man quasi, wenn man Interesse hat, kann man da ganz dezidiert einfach mal die Erkrankung nachlesen. Ist halt für ein medizinisches Fachpublikum eigentlich geschrieben, aber relativ gut zu lesen und gut verständlich, ehrlicherweise.
Last but not least, den Karlauer kann ich nicht liegen lassen, auch in aller Munde die Chlamydien.
Genau. Ja, auch die gibt es. Ja, die Chlamydien, Gonorrhoe, Trichomonas, das wir fassen das, also sieht man oft in der Gynäkologie, das fasst man inzwischen als Pelvic Inflammatory Disease, also PIDs zusammen. Und genau, macht halt, wie gesagt, auch, betrifft vor allem Frauen, bei Männern eher asymptomatisch, macht halt eben Infektionen von den inneren weiblichen Geschlechtsorganen, also wie gesagt Eierstöcke. Und es ist unangenehm. Also das ist, wie gesagt, meistens die Diagnose dann über, dass man erst im schlechtesten Fall operiert, weil niemand dran denkt. Es kann sein, dass man dann diese Abstriche machen muss. Dann kriegt man erstmal eine Triplet-Antibiotikatherapie, weil, wie gerade schon gesagt, ein Unheil kommt selten alleine. Und dann muss man noch relativ lange zwei Antibiotika nehmen. Also ist eher so, willst du nicht haben. Willst du nicht haben.
Was ist bei Männern so das häufigste, die häufigste Manifestation einer Chlamydienerkrankung?
Die Urethritis, also die Entzündung der Harnröhre letztendlich. Ja, also das dann juckt's im Schritt und beim Pullern. Ja. Das tut weh.
Aber spätestens dann mal zum Arzt gehen. Genau, und eine Prostatitis ist ja, glaube ich, auch relativ häufig. Also eine Entzündung der Prostata bei Männern.
Genau, der Vorsteherdrüse. Genau, also das gibt's dann auch. Das ist auch, das muss, wenn man so die Betroffenen mal fragt, muss das echt unangenehm sein. Das ist quasi dann im Bereich des Damms, also zwischen Anus und Skrotum oder Penis, muss es echt wehtun. Und das sind wirklich eklige Therapien. Also das sind 14 Tage Antibiotika, die auch mit relativ schweren Nebenwirkungen einhergehen. Teilweise, vor allem wenn man den Erreger nicht suffizient findet, also das will man auch eher nicht haben. Ja.
Und was ich mal gelesen habe, so Schmerzen bei der Ejakulation können auch ein Warnzeichen sein?
Für die Prostatitis, ja. Genau. Also das ist, da gibt's dann vor allem, also das ist, um dann eine Prostatitis richtig zu diagnostizieren, wenn man dann eine chronische Infektion vermutet, dann muss man nach Leitlinie eben, wo wir auch wieder so jedem seinen Fetisch sind, muss man quasi eine peranale Prostatamassage machen und halt quasi das Ejakulat dann abfangen und so. Das hört sich jetzt
lustig an, aber genau. Ich glaube, jeder, der betroffen ist, empfindet das dann schon nicht mehr als wahnsinnig komisch. Ja,
in irgendwelchen Teenie-Filmen aus den 2000ern wurde das immer die Prostata-Massage irgendwie als das Nonplusultra dargestellt. Ja, also Gott, Ferris macht blau, ich weiß nicht,
wie sie hießen. Nee, wie ist das denn?
Oder, ja. Hey Dude, wär's mal, keine Ahnung, kriegst du mehr zusammen. Also es wird immer so als lustig dargestellt, aber das macht...
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, was nicht. Würde aber auch passen. Ja.
Also will man nicht haben. Ist nicht cool.
Okay. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, genügend den Leuten über sexuell übertragbare Erkrankungen Angst gemacht. Ich glaube, man muss keine Angst haben. Gibt es aus deiner Sicht Dinge, wo wir als Gesellschaft, vielleicht aber auch als Mediziner, die Awareness bezüglich dieser sexuell übertragbaren Erkrankungen erhöhen können, beziehungsweise ist es ja, wie gesagt, ein schambehaftetes Thema. Wie spricht man, unabhängig davon, wie wir jetzt drüber gesprochen haben, am besten mit Patienten darüber? Keiner wird ja direkt in der Klinik sagen, ja, vor 3 Tagen war es wild.
Genau, also wir fragen halt, also wenn wir in der Klinik ein Konsil kriegen, also von der Infektionsmedizin, uns dann heißt, wir haben ja einen komischen Fall, wir anamnestizieren auch explizit die Sexualanamnese, also ob es irgendwelche Risikokontakte gab, irgendwelche sexuellen, auch in letzter Zeit, also wir fragen explizit danach, ansonsten, wenn man jetzt quasi als Betroffener oder Patient oder als Kollege, also beispielsweise, wenn man jetzt um wieder auf HIV den Kreis zu schließen, das akute HIV-Syndrom, das macht sich halt wie so eine pfeifersches Drüsenfieber kann das ausschauen. Das heißt, wenn jemand kommt, der quasi irgendwie so ein bisschen rumdruckst vielleicht bei der Anamnese und irgendwie nicht so richtig erzählt, was das Problem ist, dann auch mal bei so letztendlich nicht ganz klassischen Symptomen halt einfach mal mittesten. Ja, also das ist die Testung ist immer noch einwilligungspflichtig. Das heißt, ich muss den Patienten darüber aufklären, dass ich einen HIV-Test mache. Er muss aber nicht mehr unterschreiben. Ja, und als Patient kann man auch sagen, ich möchte das nicht. Das ist völlig in Ordnung. Genau, also wir dürfen das auch nicht einfach so machen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir machen können, ist wirklich einfach dran denken. Ja, wenn Sachen komisch sind, einmal auf die STIs gucken.
Und also gibt's denn irgendwas, also klar, wie eingangs schon angesprochen, diese ganzen Plakate, die man so hier hat, glaubst du, so wie bei der Drogenprophylaxe müsste man wieder mehr, so ich glaube, also so, das passierte zumindest damals in der Anfangszeit von HIV, dass man gezielt die Gesundheitsämter in Clubs, in Bars gegangen, um darüber aufzuklären. Glaubst du, wir brauchen sowas auch nochmal?
Ich glaube, wir brauchen das nochmal, aber nicht wegen HIV, sondern wie gesagt, wegen den anderen Erkrankungen. Bei denen, ich glaube, den Menschen ist nicht bewusst, also die Leute haben Gott sei Dank ja den Schrecken oder anders, HIV hat seinen Schrecken verloren, weil es eben nicht mehr diese schwerst stigmatisierende Erkrankung ist, wo man sicher dem Tode geweiht ist, sondern die Leute haben keine Angst mehr oder müssen keine Angst mehr davor haben, was super ist. Und dennoch, es gibt halt leider noch ein paar andere Spielmacher und die sind halt, wie gesagt, problematisch mit teilweise wirklich verheerenden Langzeitfolgen. Und das muss man sich einfach klar machen, dass es eben nicht nur HIV gibt und Hepatitis, sondern dass die anderen Erkrankungen im Zweifel halt auch richtig, richtig Probleme machen können auf lange Sicht. Ja.
Und vor allen Dingen, ich sie bei wechselnden Geschlechtspartnern immer wieder weitertragen kann, ohne dass ich überhaupt weiß, dass ich positiv bin oder dass ich das übertrage.
Ja.
Ich glaube, so
ist es.
Das ist, glaube ich, wichtig. Und Kondome schützen. So langsam kommt ja die Wintersaison wieder, wenn wir bei sexuell übertragbaren sind. Man kann sich natürlich beim Geschlechtsverkehr auch mit einer Grippe oder Corona anstecken. Durch nahen körperlichen Kontakt.
Das ist natürlich richtig, ja. Das ist,
also auch hier nochmal die Lanze brechen zur Impfung.
Genau.
Lasst euch impfen. Das hilft nicht nur euch, sondern eben allen anderen auch, dass wir nicht wieder als Gesellschaft im Februar flachlegen.
Nicht nur das, da gab es jetzt auch eine Langzeit, also es gibt ja jetzt die HPV-Impfung, also gegen humanes Papillomavirus, das eben assoziiert ist mit eben Tumorerkrankungen im Genitaltrakt und die Impfung ist, glaube ich, vor 17 Jahren etwa rausgekommen und man sieht jetzt, dass quasi die Zahl der vor allem Zervixkarzinome deutlich zurückgeht und zwar auch bei Nicht-Geimpften. Das heißt, durch diese Impfung wurde auch eine Herdenimmunität erreicht. Ja, also das heißt, auch wenn die Aluhüte das immer anders sehen, die können ja von mir aus was weiß ich machen, nur Impfung funktioniert. Ja, wir schützen auch
andere
Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und das ist das Beste, was man machen kann. Ja, impfpräventible Erkrankungen sind, wie der Name schon sagt, impfpräventibel. Das heißt, wir können uns wirklich suffizient davor schützen. Also jeder, der sich nicht impfen lässt, ist, ja, weiß ich nicht. Ja.
Da muss man einfach sagen, die Impfungen, die von der STIKO, der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, anderer Robert, veröffentlicht werden, die sind alle gut getestet. Und sagst vielleicht nochmal was zu Impfnebenwirkungen?
Genau, also die Impfungen sind, klar gibt's immer ein paar, dass man halt mal irgendwie einen Tag bisschen Schmerzen in der Schulter hat, aber in der Regel sind die Impfungen gut verträglich, die sind alle gut getestet. Ist auch nicht so, dass die irgendwie auf den Markt geschmissen werden. Der STIKO wird immer vorgeworfen, dass die irgendwie so langsam ist. Das wurde bei den Corona-Impfstoffen oder bei der RSV-Impfung auch den Kollegen vorgeworfen. Letztendlich prüfen die einmal wirklich ganz gewissenhaft und suffizient, ob sie halt einfach eine evidenzbasierte Empfehlung aussprechen können oder nicht. Machen sich diese Entscheidung auch nicht leicht. Und ich denke, dass wenn da von der STIKO eine klare Empfehlung kommt, dann ist das auf jeden Fall validiert und fundiert und auf jeden Fall machen.
Und ich glaube eben zu der Ära der Masernpartys, die es früher mal gab, da wollen wir gerne generell nicht zurück. Jeder, der mal einen schweren Maserverlauf gesehen hat, weiß, was wir an dieser Impfung haben.
Ja, vor allem nicht nur das, was einem vielleicht die Schwurbelköpfe in den Internetforen, in denen man sich rumtreibt, nicht sagen. Es gibt halt ganz schwere Spätfolgen der Masernerkrankung. Das heißt, die Masern, kann sein, dass ich die sehr gut überlebe und mit 15 passiert dann letztendlich das, dass sich das Hirn vom Gesamtkörper letztendlich abkoppelt und ich dann meinem Kind 2,5 Jahre zuschauen darf, wie es quasi langsam, aber sicher dem Tod näher sieht. Also ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist.
Definitiv, definitiv. Ja. Also Impfen, gerade auch was die HPV-Impfung angeht, die ist mittlerweile auch im Impfkalender enthalten und eben wir wissen nicht, wann unsere Kinder das erste Mal sexuell aktiv sind und deswegen kann man das auch, glaube ich, relativ frühzeitig machen.
Ja.
Gut, ich glaube, hast du noch was?
Nee.
Dann kommt meine berühmte Frage zum Abschluss. Was nehme ich auf eine einsame Insel mit? Wahrscheinlich Kondome nach dem Gespräch.
Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall Kondome.
Wir hoffen ja nicht, dass sie allzu einsam ist.
Nein, nein. gut, falls es zu einsam ist, natürlich das Handy. Genau. Für andere, die Multifunktionalität. Und vielleicht noch, je nachdem, weiß nicht, um auch die anderen Leute vielleicht nicht zu erschrecken, vielleicht eine Badehose.
Genau, genau. Und irgendwas von Game of Thrones.
Sicherheit.
Ja, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollen beim nächsten Mal, schickt uns über die bekannte E-Mail-Adresse einen Hinweis. Wir gehen gerne darauf ein. Was wir als nächstes Thema waren, haben wir noch gar nicht festgelegt. Wir werden aber bestimmt wieder einen Gast haben und ja, freuen uns, wenn ihr uns weiter die Treue haltet und wenn es Kommentare gibt, Fragen, ihr findet uns entweder im Marienhospital oder eben unter der bekannten E-Mail-Adresse. Vielen Dank, schönen Abend euch noch, bis dann.
Von mir auch und sauber bleiben.